Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leadership to Go. Für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die Arbeiten und Führen hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller, Coach und Pädagogin. Und hier im Podcast teile ich mit dir Impulse und Tools zu den Themen New Work und Mindful Leadership, um mehr Tiefe, Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In der letzten Folge ging es um das Thema Schule der Zukunft und damit auch um das Thema Transformation. Und wir wissen alle, dass es die Transformation braucht, sowohl in der Schul- als auch in der Arbeitswelt. Und ich habe mir das Thema auch schon öfters hier im Podcast angeschaut. Du kannst auf jeden Fall in die Folgen 32 und 52 einmal reinhören. Da ging es allgemein um das Thema Transformation. Und heute möchte ich mir einen ganz spezifischen Aspekt nochmal herausnehmen. Denn ich werde immer wieder von Führungskräften gefragt, Romy, was mache ich eigentlich bei Widerstand? Und egal, in welchem Veränderungsprozess wir sind, Widerstand taucht irgendwie immer auf. Und deshalb nehme ich mir heute diese Frage mal und schaue sie mit dir gemeinsam an. Und zwar gucken wir, was heißt eigentlich Widerstand, wie entsteht Widerstand, was bedeutet er dann und wie kannst du als Führungskraft da auch agieren, sodass ihr möglichst gut miteinander in die Veränderung gehen könnt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 66. So, dann starten wir einmal in das Thema. Und bevor ich mit dir schaue, was heißt eigentlich Widerstand und wie entsteht er, möchte ich gern, dass du dir erstmal fragst, wenn du an Widerstand denkst, welche Assoziationen werden da bei dir geweckt? Sowohl Gedanken als auch Gefühle. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, denn was ich oft wahrnehmen kann, ist, dass wir mit Widerstand sehr schnell was Negatives verbinden. Ja, da ist irgendwie was dagegen, da ist eine Konfrontation, da werden irgendwie Gefühle von Frust, von Wut, von Anstrengung, von Müdigkeit wach. So, und das ist erstmal sozusagen auch unsere Interpretation des Ganzen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch erstmal neutral auf das schauen. Weil was heißt eigentlich Widerstand, wenn wir mal den Begriff auseinandernehmen? Heißt wieder, also gegen etwas, ja, wieder, und Stand, also auf einen Standpunkt, eine Meinung. Das heißt, quasi Widerstand entsteht, wenn eine Meinung irgendwie da ist, ein Standpunkt da ist und ich etwas dagegen sage. So, und ich mache dort gerne auch immer ein kleines Körperexperiment im Leadership-Programm, wenn es um das Thema Teamführung und Widerstand halt geht, dass ich immer sage, stellen sich bitte zwei Personen gegenüber. So, und die sollen dann bestimmen, wer ist Person A und wer ist Person B. Und dann sage ich, Person A, hebe bitte einmal die Hand. Und dann sage ich, jetzt ist die Aufgabe der Person B, gegen diese Hand zu drücken. Was passiert eigentlich immer? Ich habe es noch nie anders erlebt, dass dann Person A auch anfängt zu drücken und gegenzuhalten, obwohl ich gar nicht gesagt habe, sie muss weiterhin oben die Hand haben. Ja? Und das ist, wie auch Widerstand entsteht und wie sich manchmal Widerstand auch verhärtet. Weil wir haben eine Meinung irgendwie gesagt, ja, in Veränderungsprozessen oder ähnliches, so, und dann entsteht erstmal ein Gegendruck, ja, weil ich vielleicht nicht 100% mitgehe. So, und dann gehen wir schnell ins Überzeugen, wir forcieren quasi, dass wir den anderen mitnehmen müssen und wir kämpfen so ein bisschen für unsere Meinung, ja. Und da kommen wir irgendwie in so einen Win-and-Lose-Rhythmus, wo nur einer gewinnen kann. Ja, entweder die erste Meinung oder die zweite Meinung. Anstatt darauf zu schauen, okay, wenn jetzt erstmal so ein Gegenstandpunkt kommt, was steckt denn eigentlich dahinter? Und wie können wir vielleicht eine Win-Win-Situation, wo noch was viel, viel Besseres kreiert werden kann, gestalten? Ja? Oder was ist denn der Punkt, der dahinter steckt? So, und das finde ich ist schon mal total wichtig zu gucken, was verbinden wir mit Widerstand? Und an sich deutet Widerstand immer darauf hin, dass irgendein Bedürfnis nicht erfüllt ist, ja, sei es nach Sicherheit, nach Klarheit, nach Wertschätzung. So, und wenn bei uns ein Bedürfnis nicht erfüllt wird, entsteht bei uns irgendwie ein Gefühl, von Angst, von Wut und so weiter. Und das löst dann wieder auch rum eine Aktion aus. Ja, zum Beispiel, dass wir laut dagegen sprechen, dass wir uns irgendwie zurückziehen, dass wir sehr ablehnend in unseren Haltungen sind. So, das heißt eigentlich, hinter jedem Agieren steckt irgendein Bedürfnis, was auch sagt, ja, was für den Veränderungsprozess an sich total wichtig ist. So, das finde ich jetzt schon mal das eine, was wir uns irgendwie merken sollten. Und was ich auch immer gerne noch reingebe, ist, uns muss klar sein, ein System an sich ist immer darauf bedacht, die Stabilität zu erhalten, die Ruhe, die Gewohnheit. Ja, weil jede Veränderung löst erstmal eine Disbalance aus und quasi, es bringt alles in Bewegung. Und das kostet Energie. So, und ein System will an sich immer Energie sparen. Ja, so. Und das heißt, es versucht, so wenig wie möglich von dem bisherigen abzuweichen. So, und das heißt, Widerstand ist an sich ein Schutzmechanismus. Ja, dass wir nicht Energie quasi sinnlos verbrauchen, sondern um dieses System erstmal zu erhalten. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt einfach mit diesen Gedanken schon mal so ein bisschen, vielleicht die Assoziation zu dem Thema Widerstand ein bisschen aufbrechen konnte. Ja, also Widerstand ist erstmal ein Phänomen, wo sich die Person irgendwie schützen möchte, wo sie auf ihre Bedürfnisse achtet und sagt, hey, da ist irgendwas noch nicht beachtet worden. Dann ist mir genauso wichtig, dass wir sagen, Widerstand ist nicht gleich Widerstand. Was meine ich damit? Ja, ganz schnell sagen wir, ja, die gehen nicht mit, das sind Widerständler. Und da gibt es eigentlich auch nochmal unterschiedliche Nuancen. Und da ist es auch nochmal wichtig zu gucken, woher kommt das eigentlich? Weil wenn wir sozusagen zum Beispiel Veränderungsprozesse anstoßen, kann es sein, dass jemand wirklich sachliche Vorbehalte hat. Oder aber auch, dass jemand persönliche Vorbehalte hat. Und ich habe in einem Buch gelesen, und das fand ich sehr spannend, die haben da nochmal unterschieden und sie haben das auch anders benannt. Sie haben gesagt, die Personen, die Widerstand zeigen, die aber vor allem aufgrund von sachlichen Vorbehalten agieren, die haben sie dort Skeptiker genannt. Ja, also das sind einfach Menschen, die das dann einfach nochmal überprüfen, nochmal auf Zahlen, Daten, Fakten, die vielleicht auch sehen, dass irgendwas nicht bedacht wurde und die haben wirklich Sachargumente, weswegen sie sozusagen noch nicht mitgehen wollen, weil für ihn da noch irgendwie eine Unklarheit ist, weil es noch nicht richtig durchdacht ist. So, und das ist eine ganz, ganz wichtige Ressource und da ist unsere Aufgabe als Führungskraft, Achtung, ich gebe schon erste Hinweise, was du tun kannst, genau hinzuhören. Ja, weil diese Skeptiker das sehr, sehr kritisch prüfen. Das sind nicht welche, die das voll vorantreiben oder diese Mitläufer sind, sondern die eher erstmal skeptisch sind und das genau abchecken. So, und die können aber vor allem blinde Flecken erkennen. Also, wo haben wir was noch nicht bedacht? Ja, und das heißt, da können wir eigentlich ganz wichtige Informationen bekommen, um auch unseren Veränderungsprozess nochmal anpassen zu können und auch diese Bedenken integrieren zu können. So, das sind sozusagen Menschen, die ja Anzeichen von Widerstand zeigen, aber aufgrund von sachlichem Vorbehalten. Dann gibt es Menschen, die vor allem persönliche Vorbehalte haben. Und die wurden als Bremser benannt. Also die einfach sozusagen diese Geschwindigkeit aus dem Veränderungsprozess nehmen und gar nicht aufgrund von sachlichen Fakten, sondern aufgrund von persönlichen, vor allem emotionalen Gründen. Ja, das kann sein, dass sie irgendwie Angst haben, dass jetzt mit dem Veränderungsprozess Arbeitsstellen abgebaut werden oder dass sie das einfach kompetenzmäßig nicht schaffen, dass sie dabei überfordert sind, dass sie ihre gewohnte Komfortzone verlassen müssen. So, und das hat vor allem ganz viele persönliche und emotionale Hintergründe. Was tatsächlich ein bisschen schwierig ist, das zu erkennen, weil diese Bremser, in Anführungsstrichen, häufig auch Sachargumente vorschieben und gar nicht so klar sagen, worum es der Person eigentlich geht. Ja, also sie sagt halt nicht, ich habe Angst oder so, sondern die versucht, den Veränderungsprozess irgendwie abzureden. Das haben wir schon immer irgendwie mal gemacht. Wozu brauchen wir das? Das geht doch auch so. Und immer wird hier auf einen neuen Trend aufgesprungen. Und ja, es verbessert sich nicht so. Also da müssen wir erstmal erkennen, dass es wirklich persönliche Gründe sind. Das heißt, was du hier tun kannst, ist wirklich in ein 1-zu-1-Gespräch zu gehen, auch hier wieder zuzuhören und gar nicht zuzuhören, um zu reagieren, um nochmal mehr zu erläutern, sondern um erst zu verstehen, also wirklich Empathie auszudrücken und wirklich im Gespräch herauszufinden, worum geht es der Person eigentlich. Ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Und ich mache hier einfach mal ein Beispiel dafür. Zum Beispiel sagt jemand, das System funktioniert noch nicht, es ist noch nicht durchdacht. Ja, also immer so hier solche Schnellschüsse und das ist alles nicht durchdacht, richtig und so weiter. Der Skeptiker sieht vielleicht wirklich einen Anwendungsfall, wo auch eine Schnittstelle nicht geschaffen ist, wo es irgendwie Komplikationen gibt, der hat das durchdacht. Ja, der Bremser oder die Bremserin hat vielleicht Angst, dass sie jetzt irgendwie noch ein anderes digitales Medium verwenden muss, dass sie das nicht bedienen kann, dass andere viel, viel schneller sind und fühlt sich dadurch überfordert. Ja, also einmal sind sachliche Vorbehalte, einmal sind persönliche Vorbehalte. So, und es kann natürlich passieren, dass wir Personen haben im Team, die sowohl persönliche als auch sachliche Vorbehalte haben. Und dadurch steigert sich natürlich auch nochmal der Widerstand. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir in die Gespräche gehen, dass wir gucken, was steckt denn eigentlich dahinter. Und ich möchte an dieser Stelle aber auch gleichzeitig sagen, dass es auch sein kann, dass an dieser Stelle eine Trennung vielleicht notwendig ist und die dann für beide Seiten gut ist. Ja, ich denke immer, viele sprechen das nicht aus. Und ja, es ist auch vielleicht nicht immer so leicht, aber es ist sowohl für die Person als auch quasi für das Unternehmen manchmal erforderlich, dann zu sagen, hey, wir finden hier keinen gemeinsamen Weg. Also wir können das nicht alles integrieren. Das ist wichtig und dass man da in ein offenes Gespräch geht und auch Optionen gemeinsam sucht. So, das sind erstmal sozusagen, Widerständler heißt nicht gleich Widerständler, sondern dass es da auch verschiedene Nuancen gibt. Und ganz, ganz wichtig, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir immer den Blick auf diesen Widerstand machen, dass es auch noch andere Personen gibt. Ja? Personen, die den Veränderungsprozess promoten, die dafür einsteigen, die die Spitze sind, die ausprobieren, welche die beobachten, die sozusagen dann, was die anderen schon erkundet haben, dann auch annehmen und sozusagen integrieren, nochmal Fehler ausbessern. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur den Fokus auf welcher Widerstand ist da, sondern dass wir auch die Personen stärken und die Ressourcen zur Verfügung stellen, die diesen Veränderungsprozess vorantreiben. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, also jetzt haben wir uns angeguckt, was ist eigentlich Widerstand, welche Arten sozusagen von Menschen gibt es und jetzt ist nochmal die Frage, oder wo ich genauer nochmal drauf schauen möchte, welche Gründe gibt es eigentlich für Widerstand? Ja, also du hast schon irgendwie gesehen, es gibt irgendwie sachliche und persönliche Vorbehalte und das möchte ich aber nochmal ein bisschen mehr ausdifferenzieren. Was ich einfach in meinem Coaching-Alltag immer wieder auch sehe, ist, dass Informationen fehlen. So, und ich hatte ja gesagt, jeder Widerstand beruht irgendwie auf ein unerfülltes Bedürfnis, das heißt, ja, wenn ich das Bedürfnis nach Klarheit habe, wenn ich nach Sicherheit, nach Transparenz habe und ich nicht weiß, wie hängt das eigentlich zusammen, wie soll auch dieser Veränderungsprozess einfach von den Schritten sein, dann kann Widerstand entstehen, ja, weil ich einfach so sage, hey, muss ich erstmal wissen, worum geht's hier eigentlich. So, das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig zu gucken, wie ist die Kommunikation gestaltet. Wann werden welche Informationen geteilt? Hat jeder Zugriff darauf? Schaffen wir auch immer wieder Dialogrunden? Ja, also dass Informationen wirklich nicht nur von top-down nach unten gegeben werden, sondern dass da auch ein Austausch entstehen kann. Damit stark zusammenhängt ist auch manchmal die fehlende Attraktivität oder das fehlende persönliche Anliegen. Ja, also es wurde noch gar nicht richtig transportiert. Wozu ist das Ganze eigentlich? Was ist ja auch unsere große Vision? Und vor allem, welchen Nutzen habe ich davon? Ja, vielleicht nehme ich mal ein Schulbeispiel. Da wird ganz viel jetzt ja auch so Teams, also Lehrkräfte sollen mehr in Teams arbeiten und so weiter. Da entsteht meistens der Widerstand, wo die Lehrkräfte sagen, jetzt noch ein Team-Meeting mehr. So, und was aber gar nicht so klar ist, dass irgendwann ja, die Arbeitsbelastung dadurch reduziert werden kann. Und diesen persönlichen Nutzen müssen die Lehrkräfte erstmal für sich sehen. Ja, oder wenn man ein neues System einführt im Unternehmen. So, dann ist erstmal so, ich muss mich da einarbeiten und so weiter. Es dauert alles länger. So, und dann aber auch wirklich transparent zu machen und zu gucken, welchen Mehrwert hat das für diese einzelne Person, dass sie sich wirklich ja aus den Gewohnten herausbegibt und was Neues probiert. Also fehlende Information und fehlende Attraktivität und auch einen persönlichen Mehrwert. So, das ist das eine. Dann erlebe ich immer mal wieder auch ein Thema von Überforderung, ja, und das kann zum einen das Bedürfnis sein nach Entspannung, nach Ruhe, ja, dass es einfach zu viel gleichzeitig ist. Das höre ich immer so, irgendwie wir wissen gar nicht mehr, was wir alles machen, irgendwie sind 10 Stränge angefangen und nichts beendet. Das zeigen auch Studien, dass das eines der Hauptgründe ist. Und auch fehlende Überforderung aufgrund von fehlender Kompetenz. Ja, und ich sage da immer, Bereitschaft heißt noch nicht Fähigkeit. So, und wenn wir jetzt was Neues lernen sollen, wenn wir was Neues ausprobieren, mehr im Team zusammenarbeiten sollen, so, da muss ich erstmal wissen, ja, oder wenn ich mehr Verantwortung übernehmen soll, Thema Selbstorganisation, dann brauche ich die Kompetenz, dass ich Konflikte selber lösen kann. So, und wie spreche ich denn jetzt Konflikte an, ohne den anderen zurückzuweisen, ja, ohne die Teamdynamik beschädigen, zu verletzen. Ja, also Überforderung kann zum einen entstehen aufgrund von, es ist zu viel, aber auch, dass die Kompetenz nicht da ist. So, das ist noch eines der Hauptgründe, die ich sehe. Und das merke ich eigentlich auch immer wieder, das Thema fehlende Wertschätzung. Und es wird gar nicht so gesagt oder ist auch gar nicht das Ansinnen, aber man, ja, ich erlebe es dann, dass irgendwie die Geschäftsführung was entwickelt und sagt so, und jetzt gehen wir da in die große Vision und das wird das sein, was uns voranbringt und ja, was irgendwie uns die Erlösung bringt. Und das ist zwar nicht so ausgesprochen, aber was dann meistens ankommt, das, was wir bisher gemacht haben, war falsch und nur das Neue ist das Richtige. So, und das ist in einem System ganz, ganz schwierig. Ja? Und da einfach zu sagen, bisher hat der Weg uns da und dahin gebracht, das waren die Erfolge, wir würden nicht da stehen und das ist gut und wir müssen vielleicht auch schauen, wie wir das aufrechterhalten können. Aber die und diese Praktiken, wenn wir das jetzt so weiterführen, wird das in Zukunft aufgrund der Veränderung, zum Beispiel in der Außenwelt und so weiter, dafür sorgen, dass wir das nicht mehr können und deshalb braucht es eine Veränderung. Ja, also dass wir nicht sagen, das ist alt und das ist neu und das ist schlecht und das ist gut, sondern dass wir sagen, okay, das bisherige, was können wir davon mitnehmen, was haben wir daraus gelernt und wie können wir das jetzt ergänzen oder auch weiterentwickeln. Ja, und auch zu sagen, so, das, was wir bisher getan haben, war gut dafür, dass wir jetzt den nächsten Schritt auch gehen können. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und so, das sind erstmal so Gründe, die ich einfach aus meiner Erfahrung kenne, die ich aus verschiedenen Studien auch zusammengefasst habe. Und was ich dir auch noch gerne mitgeben möchte, ist, weil ich bin ja Mathematikerin, also eigentlich ja Mathematiklehrerin, und ich finde es dann manchmal auch spannend, zu gucken, wie kann man das auch irgendwie nochmal abstrakt ausdrücken oder wie kann man das greifbar machen. Und es gibt so eine Veränderungsformel. Und zwar heißt die D mal V mal F, muss größer sein als der Widerstand. Und D heißt Dissatisfaction. Ja, also die Unzufriedenheit, der Leidensdruck, das muss erstmal vorhanden sein. Ja, weil wenn alle zufrieden sind, so, und sich entspannen und das alles toll finden, dann stellen sie den Status quo gar nicht in Frage. So, und ja, dann ist auch die Schwierigkeit, dass sie die Komfortzone nicht verlassen wollen. Im Leadership-Programm, im letzten Modul, arbeite ich auch gern mit dem Haus der Veränderung. Da gibt es so 4 Zimmer, wo wir sozusagen wirklich die Zufriedenheit haben. Dann gehen wir in die Ablehnung. Dann gehen wir sozusagen in die Verwirrung. Und dann ist aber die Erneuerung. So, also ich glaube, der dritte Raum heißt Verwirrung. Genau, und ja, also, und da ist sozusagen, was dann die Aufgabe der Führungskraft ist, ist zu sagen, okay, jetzt sind alle mit dem Status quo zufrieden. Ich sehe aber schon so, das wird nicht lange anhalten. So, und dann zu gucken, darauf hinzuweisen, Was ist, wenn wir jetzt so weitermachen? Welche Konsequenzen wird es für uns haben? Und da sozusagen erstmal ein Problembewusstsein zu schaffen, dass wir das nicht so weiterleben können, weil irgendwann kommt dann der Paukenschlag. Ja, und da sozusagen, und ich will jetzt nicht sagen, den Schmerzdruck zu erhöhen, das finde ich so manchmal, ja, ich mag auch so Schmerzmarketing nicht und so weiter, dass wir immer sagen, hier, wie schlecht fühlst du dich, sondern einfach dieses Problembewusstsein zu machen, okay, das ist gut und gleichzeitig verändert sich gerade was und wir müssen das im Blick haben und so, deshalb ist es auch notwendig, in diese Veränderung zu gehen. Das nächste, ja, war das V, Vision. So, das heißt, es braucht ein attraktives Zielbild. Also wohin soll es überhaupt gehen? Was ist eine erstrebenswerte Zukunft? Und nochmal, welchen Nutzen habe ich davon? Ja, und das heißt nicht, dass es manchmal reicht, dass sich da drei Personen hinsetzen, eine schöne PowerPoint präsentieren und sagen, das ist unsere Vision und let's go. Ja, da ist noch überhaupt nicht die Identifikation mit der Vision entstanden. So, und ich muss dafür für mich ein persönliches Anliegen haben und einen Nutzen sehen. So, und wenn ich das nicht habe, dann ist das für mich auch keine Vision. Und das ist F, und das wird nochmal der dritte Aspekt, das wird manchmal vergessen, das sind die First Steps. Ja, also wenn ich merke, okay, eine Veränderung ist wahnsinnig notwendig, weil da ist schon ein Leidensdruck. Zweitens, ich weiß, wie könnte eine erstrebenswerte Zukunft aussehen. Also ich ein Visionsbild habe, ich weiß, wohin ich möchte. Brauche ich trotzdem von dem Erkenntniszustand, muss ich in den Umsetzungszustand gehen. Und dafür ist First Steps wichtig. Ja, also, dass ich schon erste Erfolge sehe, dass ich weiß, was könnten jetzt erste konkrete Schritte sein. Und dass ich auch einfach diese Einschätzung habe, das ist schaffbar. Ja, also ich kann es schaffen. Und das ist nicht so ein Riesenberg, sondern ich schätze ein, okay, das können wir machen. So, und da spielen auch Quick Wins eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, was ich auch immer empfehle, ist zu sagen, guckt erstmal schon auf den Veränderungsprozess, was sind Sachen, die wir schnell umsetzen können, wo wir sehen, da haben wir Erfolgserlebnisse. Ja, und vor allem diese Erfolgserlebnisse auch immer mehr, auch wieder, ja, weil die uns Energie geben, so, und zu sagen, hey, das können wir, und was können wir noch machen? Ja, da sind auch Pilotprojekte hilfreich, die dann schon mal aufzeigen, da sind schon welche losgegangen, die haben es geschafft, dann können wir das auch schaffen. Ja, und wichtig ist bei dieser Veränderungsformel, das ist eine Multiplikation. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn ich eine sehr, sehr attraktive Zukunft für mich sehe, ich aber keinen Schmerz habe. Ja, also dann komme ich auch nicht in die Veränderung. So, es reicht auch nicht aus, wenn der Schmerz groß ist, wenn ich aber nicht weiß, wohin es gehen kann. Ja, also es braucht alle drei Aspekte. Zwar vielleicht in einer unterschiedlichen Nuance, aber das ist ein Zusammenspiel. Und wenn das groß genug ist, dann können wir auch Widerstand sozusagen überwinden. Und das finde ich ist wichtig, um zu gucken, was braucht es eigentlich und welche Gründe gibt es für, dass Widerstand entsteht. Und deshalb habe ich das jetzt als letztes unter dem Aspekt mir noch quasi gemerkt, ist, was ich häufig erlebe, ist, dass vergessen wird, dass Organisationen ein Systemgedächtnis haben. Was meine ich damit? Ja, wir haben immer wieder mal Transformationsprozesse irgendwie angestoßen, die sind irgendwie im Sand verlaufen. Manche Transformationen haben auch große Konsequenzen gehabt, dass MitarbeiterInnen entlassen worden sind, dass die Stimmung irgendwie gekippt ist. So. Und mit keiner Transformation oder sehr, sehr selten starten wir auf einer grünen Wiese. So. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir gucken, was gibt es schon an, ja, Mustern, an Glaubenssätzen, an Überzeugung zur Transformation. So. Und da sollten wir ganz, ganz sensibel sein, mit welchem Wording arbeiten wir, mit welchen Prozessen arbeiten wir, damit wir nicht das, was schon erlebt worden ist, wieder wecken und somit vielleicht auch negative Assoziationen dabei haben und schon, obwohl wir gar noch nichts mit der neuen Transformation zu tun haben, schon diesen Widerstand hervorgerufen haben. Ja? Also das einfach beachten, was ist schon bisher passiert und welchen Einfluss könnte es auf den jetzigen Veränderungsprozess haben, weil das auch ganz, ganz oft Widerstand dann hervorruft. So, jetzt haben wir uns angeschaut, was ist Widerstand, welche Arten gibt es auch an Menschen, also wie können die Widerstand ausdrücken, wodurch entsteht er und Jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, wie kannst du eigentlich als Führungskraft Widerstand erkennen und wie kannst du damit umgehen? Ja, Widerstand heißt nicht, dass das immer aktiv sein muss. Ja, es gibt welche, die sehr laut in Anführungsstrichen werden, die aktiv was sagen, die in die Ablehnung gehen, die Gegenargumente haben, die Drohungen haben, also wirklich verbal, die aber auch vielleicht nonverbal Intrigen irgendwie, Unruhe schaffen und was ausspielen. So, es gibt aber auch gleichzeitig Personen, die auch in den Widerstand gehen, aber das nicht so nach außen hin tragen, sondern eher leiser sind, passiver sind. Die schweigen, ja, die nichts mehr sagen, die Sachen kleinreden, die immer wieder vom Thema weglenken wollen. Ja, das machen sie zum verbal und dass sie aber auch sich sozusagen in ihrem Verhalten zurückziehen, dass sie krank werden, dass sie verbleiben, ja, dass vielleicht Prozesse dadurch auch behindert werden. So, und da musst du als Führungskraft einfach auch sehr sensibel schauen und gucken, okay, wo sind denn schon Anzeichen dafür, dass das nicht noch in eine höhere Stufe geht und da rechtzeitig auch agieren. Und ich finde es total wichtig, dabei auch immer im Blick zu haben, ich wiederhole nochmal, Widerstand deutet darauf hin, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. So, und das heißt, wenn ich in den Widerstand gehe, heißt es nicht, dass das eine böswillige Absicht ist, sondern dass ein Bedürfnis von mir nicht erfüllt ist und ich es damit irgendwie zum Ausdruck bringe. Ja? Und das heißt, was ich dir als erstes mitgeben möchte, ist, was du tun kannst als Führungskraft, ist zuhören. Und zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu argumentieren, zu überzeugen und so weiter, sondern erst einmal die Verbindung aufzubauen über Empathie, um auch zu gucken, habe ich das wirklich verstanden, worum es der Person geht. Und dann zu schauen, wie können wir die Aspekte integrieren, wie kann ich vielleicht ja das Risiko für die Person minimieren, wie können wir das Bedürfnis erfüllen, was sie braucht. Und da auch ganz klar einfach Stellung zu nehmen. Das ist sozusagen, was können wir machen, damit sich der Widerstand nicht verschärft. Ein weiterer Punkt, auch um sozusagen Widerstand zu verhindern, ist frühestmögliche Partizipation und Transparenz. Was ich ab und zu in Organisationen erlebe, ist, es gibt irgendwie ein Transformationsteam oder das Geschäftsführungsteam, die entwickeln eine Vision irgendwie über ein Jahr. Sie freuen sich und sie haben auch hier die gute Absicht, das alles gut vorzubereiten, das zu durchdenken, solange die MitarbeiterInnen ja noch nicht zu überfordern. Und dann präsentieren sie das Fertige. Und dann wundern sie sich nicht, dass nicht alle Hurra und Yippie-Yippie-Yay schreien. Und das ist meistens der Punkt, dass sich die MitarbeiterInnen da irgendwie übergangen fühlen. Dass sie sich nicht einbezogen fühlen, nicht gehört fühlen. Und das heißt, was wir machen können, ist, dass wir von Anfang an versuchen, Dialogprozesse aufzubauen, Transparenz zu schaffen, Partizipation zu ermöglichen, Meinungen auch aus dem Team mit zu fördern. Und ja, damit dauert dieser Prozess zu Beginn meistens länger. Was wir aber hinten raus sparen, ist nämlich der Umgang mit dem Widerstand. Und damit ist dann die Umsetzung eine viel, viel schneller. Ja, also sozusagen die Entwicklung, die Erarbeitung des Prozesses dauert meistens länger, aber die Umsetzung geht dadurch viel, viel schneller und mit einer höheren Motivation und einer Energie und vor allem, dass wir da mit höherer Lust und Freude, also wir vermeiden damit auch die negativen Gefühle. Das heißt, was kannst du machen? Sensibel wahrnehmen, deine Haltung entsprechend, ja, das ist keine böswillige Absicht, sondern da steckt ein Bedürfnis dahinter, zuhören, Empathie geben und Transparenz und Partizipation ermöglichen. Und ganz zum Schluss möchte ich dir jetzt gern noch 4 Fragen mitgeben, die du auch immer dir selbst stellen kannst oder auch den Mitarbeitern, die auf all diese Gründe einzahlen. Nämlich als erstes, was ist dir noch unklar? Ja, wo fehlen dir noch Informationen? Dann, um auf das Emotionale auch einzugehen, wo spürst du Angst? Ja, also wo ist vielleicht was irgendwie eine Überforderung oder so? Ja, was macht dir vielleicht Angst? Was musst du noch können oder lernen? Ja, also dass wir wirklich die Kompetenz abfragen. Stichwort, Bereitschaft heißt nicht Fähigkeit. Und weil halt oft auch dieses, dass Prozesse parallel laufen, uns dadurch zur Überforderung kommt, wo geht es dir zu schnell? Ja, dass ich da nochmal diesen zeitlichen Aspekt, die Geschwindigkeit abfrage. Also was ist dir unklar? Wo spürst du noch Angst? Was musst du noch lernen oder können, damit du mitgehen kannst? Und wo geht es dir momentan zu schnell? Diese vier Fragen können dir auf jeden Fall ganz, ganz viele Hinweise geben, um deinen Veränderungsprozess oder auch die Dynamiken anzupassen, so dass sich der Widerstand ja irgendwie auflöst und die Energie, die eigentlich vorher dagegen war, quasi gemeinsam in eine Richtung zeigen. Ich hoffe, dass ich dir damit auf deine Frage ein paar hilfreiche Impulse geben konnte und dass du das jetzt in deiner Arbeit umsetzen kannst. Und zu allerletzt möchte ich gerne noch dich auf mein Leadership-Programm Zusammenwachsen aufmerksam machen. Du hast schon der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich gehört, dass ich da so ein bisschen was dazu gesagt habe, was wir da machen. Da geht es mich auch unter anderem um das Thema Widerstand, Veränderungsprozesse, Teamführung, wer bist du eigentlich als Führungskraft? Und genau, deshalb möchte ich jetzt hier nochmal an der Stelle eigene Werbung ein wenig machen. Und zwar ist das Leadership-Programm jetzt gerade zum 4. Mal gestartet, vor 1,5 Wochen. Und der 5. Kurs startet schon tatsächlich wieder im September, Mitte September 2024. Und in dem Führungskräfteprogramm begleiten wir angehende und aktive Führungskräfte aus unterschiedlichen Kontexten, und das ist ganz, ganz bewusst gewählt, nämlich aus Unternehmen und Schulen. Mit der Intention, dass wir einen Entwicklungsraum schaffen wollen, in dem jeder persönlich wachsen kann, seine eigene Führungsvision entwickeln kann und gleichzeitig, wo wir einfach diesen Perspektivwechsel, diese Vielfalt fördern wollen, damit wir noch mehr von und miteinander lernen können. Und bisher habe ich immer wieder gemerkt in dem Programm, wie gesagt, es ist jetzt schon der 4. Kurs gestartet, dass vor allem dieser Blick über den Tellerrand in andere Systeme als sehr wertvoll empfunden wird, und die TeilnehmerInnen waren dafür immer sehr, sehr dankbar. Und in dem Programm begleiten wir dich über 8 Monate hinweg, sehr, sehr intensiv. Und wir tauchen in die Themen von neuem Führen und Arbeiten ein. Wir schauen uns Mindset-Themen an. Du kriegst konkrete Skills und Tools an die Hand und auch ja so Selbstführungspraktiken, damit du auch wirklich in deiner Stärke als Führungskraft agieren kannst, damit du zur Führungskraft wirst, die bewegt. Und wenn das Programm jetzt für dich spannend klingt, dann findest du in den Shownotes den Link, wo du auch nochmal mehr zu dem Programm erfährst. Da gibt es auch ein kleines Video, was du dir anschauen kannst, was so einen kleinen Einblick auch in unsere Arbeitsweise gibt. Und wenn du möchtest, buch dann einfach gerne auch ein Kennenlerngespräch mit mir, wo wir einfach gemeinsam schauen, wo stehst du gerade, was wünschst du dir, was wäre so ein nächster Step für dich, und passt dann das Leadership-Programm zu dir. Und das Gespräch ist ganz unverbindlich, dann nehme ich mir 45 Minuten Zeit für dich. Und vielleicht gehen wir dann schon ab September gemeinsam den Weg in diese Reise. Und bis 28. Juni gilt noch der Early-Bird-Preis. Also schau dir am besten jetzt gleich das Programm an und melde dich dann gern bei mir. Und damit wünsche ich dir jetzt noch eine gute Woche.